Begegnung. Ich weiß nicht, welche Begegnung ihr im Urlaub hattet oder in den letzten Tagen. Manche waren ja unterwegs auf großen Kongressen, andere waren in Urlaubszentren mit vielen Christen zusammen und hatten Gelegenheiten. Ich erzähle euch von unserem ersten Urlaubssamstag und ich halte euch eine Predigt, die ich 2006 schon gehalten habe. Lange bevor ich euch kannte. Wisst ihr, wir gehen ja Sabbats und Sonntag in Gottesdienst. Wir sind ja konfessionsverschieden unterwegs, von daher Samstags und Sonntags. Und am ersten Sabbat haben wir gedacht, nach Friedensort zu fahren, das ist uns viel zu viel. Viel zu viele Leute. Da war nämlich ein großes Event mit 400 Leuten und wir haben gedacht, nee, das packen wir nicht. Und wir hatten auch gar nicht die Kraft zu fahren. Wir lesen in unserer Bibellese immer mit dem Lektionsheft mit und da war gerade die Geschichte von Jakob, die Predigt, die ich euch heute halten werde. Und die habe ich so ausgedruckt, dass ich sie jederzeit griffbereit habe und mitnehmen kann, ohne den Computer hochzufahren. Und wir haben gesagt, weißt du was, wir fahren in den Wald, laufen und feiern dort unseren Gottesdienst. Und das haben wir gemacht. Die Bibel und die Predigt eingesteckt sind in den Gottesdienst, haben uns da mitten im Wald auf die Bank gesetzt, die irgendwie kaum noch unser Gewicht hielt, aber sie trug. Hinter uns sind die Jogger durch den Wald gegangen und mein Mann und ich haben angefangen, Gott ist gegenwärtig zu singen. Und wir haben einen Gottesdienst gefeiert mit Glaubensbekenntnis und Vater unser und haben gebetet und gesungen auf dieser Bank und ich habe meine Predigt gehalten, liebe Gemeinde, lieber Andreas. Und das heißt, mein Mann hält diese Predigt heute schon das zweite Mal mittlerweile dann so auch gehört. Und ich habe diese Predigt gehalten und wir haben sie gelesen und danach sind wir weiter durch den Wald spazieren gegangen und dann haben wir gedacht, ach, so ein Eis auf dem Rückweg in Elbenau wäre doch schön. Das Ding ist nur, ich hatte gar kein Portemonnaie für den Wald dabei und Andreas hatte nur Karten dabei. Wie kriegen wir das Eis gekauft und bezahlt? Naja, haben wir gedacht, große Eisdiele, immer viel antragen, vielleicht gibt's ja ein Kartengerät und wir probieren's einfach. Und dann standen wir da und wollten zahlen. Oder haben erst mal gefragt, ob man überhaupt zahlen kann. Nee, Kartenzahlung ist nicht möglich. Und hier in diesem Ort gibt es keinen Automaten. Ihr kennt das. Ein Ehepaar stand da und hörte uns zu und sagte, Sie müssen doch nicht auf dieses Eis verzichten. Wir geben Ihnen Geld und Sie können uns das zurücküberweisen. Wir geben Ihnen unsere Kontonummer und anschließend können Sie uns das dann überweisen. Sie nötigten uns das Geld fast auf und wir haben gedacht, na ja, die kennen uns nicht, die wissen nicht, wer wir sind und wir wissen auch gar nicht, wer sie sind, was wollen die? Na ja, aber wir waren samstags mittags ziemlich alleine in der Eisdiele und haben das dann gemacht und wir bestellten unser Eis, wir hatten ja Geld in die Hand gedrückt gekriegt und konnten das Eis bestellen und sie schrieben freudig ihre Kontonummer und Handynummer mit Smiley und Herz auf diesen Zettel und haben gesagt, und wenn Sie mal in unserer Nähe sind, wir sind gerade hier in der Reha, wenn Sie zur Nähe sind, dann kommen Sie auf einen Kaffee bei uns, kriegen Sie den umsonst. Und wir haben unser Eis gegessen, paar Tische weiter, die haben ihr Eis gegessen und wir haben uns nur gefragt, welche Agenda haben die? Was wollen die, dass sie uns dieses Geld so leihen? Und dann haben wir uns nochmal bedankt, als wir gingen und dann hatten wir uns schon überlegt, entweder sind es Christen, die uns irgendwas mit auf den Weg geben wollen oder was weiß ich, woher sie kommen. Und wir haben sie angesprochen und haben gesagt, wissen Sie, wir wollen Ihnen noch danken. Und darf ich Sie was fragen? Sind Sie Christen? Und sie guckten uns an. Ja. Wir sind Christen und wir haben heute Morgen darum gebetet, dass wir Geschwister finden im Glauben, mit denen wir beten können, mit denen wir über Jesus reden. Mein Mann besucht mich gerade hier in der Reha und wir wollten Christen finden, die uns begegnen und wir haben gebetet. Und der Heilige Geist hat es zusammengeführt, dass wir da in dieser Eisdiele, wir Geld brauchten, sie uns Geld gaben und wir haben miteinander geredet, uns ausgetauscht und es ging noch ganz viel weiter. Und wisst ihr, im Gespräch hat diese Frau uns so viel von Jesus erzählt und uns ermutigt, sodass wir dann am Ende gesagt haben, wissen Sie was, wir beten noch. Und dann saßen wir da im Eiscafé zu viert und haben unseren Waldgottesdienst beendet mit einer Gebetsgemeinschaft im Eiscafé. Und wir waren so ermutigt, weil in diesem Psalm, in diesem Gebet so ins Psalm Worte zusagte, die mit unserem Leben was zu tun hatten. Eine Woche später, wir hatten ja Urlaub in Schönebeck, gehen wir durch den Kurpark und haben schon gedacht, na, wen treffen wir aus der Gemeinde oder aus der Stadt? Wen treffen wir, den wir kennen können und so? Und haben uns da im Kurpark aufgehalten und keinen getroffen. Und dann wollten wir zum Auto gehen und mein Mann sagte, lasst uns noch eine Straße weitergehen oder so einen Weg. Und was passierte? Diese Frau aus dem Eiscafé kam uns entgegen, hatte ihren Mann am Handy und sagte, Claudia und Andreas, wir haben gerade für euch gebetet. Und wir haben noch weiter Adressen ausgetauscht, weil mittlerweile wussten wir haben gemeinsame Bekannte und konnten Verknüpfungen machen. Und plötzlich passiert mitten auf ungeahnte Weise eine Begegnung, die uns zeigt, Gott begegnet uns auf Weisen, die wir gar nicht vermuten, und knüpft Verbindung. Und der Heilige Geist ist heute erlebbar und erfahrbar, mitten in manchen Zeiten. Und wir erzählten ihnen auch von unserer Predigt, die ich meinem Mann im Wald gehalten hatte. Und vielleicht ist es heute eher eine Lesepredigt. Deshalb dürft ihr gern auch die Augen schließen. Es gibt auch nicht viel zum Mitlesen, weil es ist auch eine erzählende Handlung. Und ich lese sie, wie ich sie 2006 gelesen und gehalten habe. Liebe Gemeinde, Jakob sitzt in der Enge. Jakob hat Angst und ist unruhig. Er ist auf dem Weg zu seinem Bruder Esau zurück in seine Heimat und Jakob, dessen Name mit Fersenhalter und Betrüger übersetzt werden kann, bekam seinen Namen aus der Beziehung zu seinem Bruder, die keine leichte war. Schon im Bauch ihrer Mutter Rebekka haben die beiden miteinander gestritten. Und als sie geboren wurden, hielt Jakob seinen Zwillingsbruder an der Ferse fest, daher sein Name Fersenhalter. Jakob war der ruhigere von beiden. Es heißt, er wurde ein gesitteter und anständiger Mann, aber wie heißt es, stille Wasser sind tief? Jakob handelt mit seinem Bruder um das Erstgeburtsrecht und verdrängt ihn so von seinem Platz. Jakob wollte nicht mehr Zweiter sein, er wollte an die Spitze. Mit dem Erstgeburtsrecht verschafft sich Jakob materiellen Vorteil. Später betrug Jakob Esau um den Segen seines Vaters Isaaks. Er verschafft sich Vorteile, wo er konnte, und Jakob bekam alles, was er brauchte, um gut dazustehen und einen angesehenen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Nur die Beziehung zu seinem Zwillingsbruder, der ihm am nächsten stand, verschlechterte sich zunehmend. Es kommt zum Konflikt. Esau war gekränkt und verletzt. Er regt sich auf über Jakob, der ihn zum zweiten Mal hintergangen hat, erst das Erstgeburtsrecht von ihm erkauft, ihn dann um den Segen betrogen. Esau nennt den Namen seines Bruders und weiß, dass er zu Recht Jakob heißt, Betrüger. Der Name war Programm. Der Name steht für die Person, sein ganzes Wesen, seine Identität. Was Esau von seinem Bruder hält, wird mehr als deutlich. Ein Schwindler, ein Betrüger. Wen wundert es, dass Esau sich aufregt bei all den Verlusten, die er erlebt? Verraten vom eigenen Bruder, zudem zurückgesetzt, das tut weh. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Esau wütend und schreiend aus dem Zelt seines Vaters läuft und tobt, ich bringe ihn um! Sobald Isaak tot ist, bringe ich ihn um. Rebekka die Mutter der beiden, weiß, dass Esau Jakob umbringen würde, sobald sich die Möglichkeit ergebe, und rät Jakob zu flehen und zu fliehen, sich zurückzuziehen, bis Esau sich beruhigt hat, ganz nach dem Motto, die Zeit heilt die Wunden. Der Konflikt wird verdrängt. Jakob geht seinem Bruder aus dem Weg und investiert bei seinem Onkel in seine Karriere. Er findet Arbeit und Lohn und gründet eine Familie. Jakob erlebt Betrug, betrügt selbst weiter oder besser weiß um Tricks und Kniffe, um vorwärts zu kommen und reich zu werden. Er macht Karriere, hat seinen Platz in der Gesellschaft, sein Ansehen kommt ganz nach oben, bis andere an seinem Stuhl sägen und neidisch auf ihn sind. Angst haben, zu kurz zu kommen. Und jetzt waren es seine Cousins. Und auch die Haltung seines Onkels änderte sich. Jakob schien nicht mehr willkommen. Seine Cousins fühlten sich benachteiligt, waren neidisch. Und was Jakob blieb, war wieder die Flucht. Aber wohin? Zurück in die Heimat? War genug Zeit ins Land gegangen, damit der Zorn Esaus abgekühlt ist? Wo waren Jakob und seine Familie mit ihm sicher? Fragen über Fragen. Gott selbst fordert Jakob auf, zurückzugehen. Gott selbst wollte mit ihm sein, dem Eindruck Gottes folgend, und mit Unterstützung seinen Frauen zog Jakob mit seiner Familie, seinem Hab und Gut los, zurück in seine Heimat, seinem Bruder entgegen. Und Jakob war die Beziehung zu seinem Bruder klar. Jakob hatte Esau um sein Erbe gebracht, hatte ihm den Platz genommen. Durch seinen Erfolg, seine hinterlistigen Betrügereien stand Jakob zwar gut da, aber war die Beziehung zu Esau aufs Spiel gesetzt. Mehr und mehr wurde Jakob die Beziehung bewusst und er schickte Esau Boten entgegen. Durch Geschenke wollte Jakob Esau gnädig stimmen. Als Wiedergutmachung? Um das schlechte Gewissen zu beruhigen? Oder wollte Jakob sich die Beziehung zu seinem Bruder zurückkaufen? Wie auch immer. Auf jeden Fall steigert sich der Aktionismus Jakobs und die Angst. Als ihm sein Bote mitteilt, dass Esau auf ihn zukommt mit 400 Mann im Schlepptau, dann nahm die Angst zu. Auch wenn er Gottes Zusage noch im Hinterkopf hatte, Esau konnte ihn doch nur überfallen wollen, oder? Jakob überlegte, wie er seine Familie und sein Eigentum retten könne. Und Jakob flehte zu Gott, berief sich auf Gottes Zusagen und wusste sich von ihm abhängig. Und gleichzeitig tat er noch mehr für seine Sicherheit, schickte Esau noch mehr Geschenke entgegen. Es musste mit allen Mitteln versuchen zu handeln und die Situation in der Hand zu behalten. Mittlerweile war es Nacht geworden. Ruhe fand Jakob nicht. An Schlaf war nichts zu denken, und ich lese uns Genesis 32, die Verse 23 bis 32. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, »Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon.« Doch Jakob erwiderte, »Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast.« »Wie heißt du?« fragte der Mann. Er antwortet, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, fordert Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragt der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Phnuel, Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Phnuel verließ Wegen seiner Hüfte hinkte er. Seine Frauen und Kinder samt seinem Eigentum hatte Jakob ans andere Ufer gebracht und blieb allein zurück. Schickte Jakob die anderen vor, um möglichst viel von ihm abzufangen. Traut er sich nicht und zögert die Begegnung mit Esau so lange heraus, wie er nur kann? Oder braucht Jakob noch eine Gedenkminute? Was immer der Grund ist, Fakt ist, er ist alleine, Mutterseelen alleine, isoliert, ungeschützt und damit angreifbar. Keiner, der ihn schützt. Die Situation erweist sich alles andere als sicher. Ein Mann kämpft mit ihm, überfällt ihn, der große Unbekannte, keine Ahnung, wer er ist. Ein Flussdämon? Ein Geist? Ein Engel? Gott selbst? Es ist Nacht. Jakob erkennt nichts. Die Situation überfällt ihn, unvorbereitet. Jakob muss sich stellen. Er ringt auch, wenn er nicht weiß, mit wem. Er kämpft um sein Leben. Der Gegner ist nicht erkennbar und scheinbar unfassbar und doch ganz handfest. Jakob ringt mit dem Mann und der Mann ringt mit ihm. Ein Hin und Her, ein Wälzen, bis man am Boden liegt. Sie kämpfen und der Mann sah, dass Jakob nicht aufgab, dass er es standhielt. Und statt auf den Boden zu hauen wie im Judo, auf die Matte, wenn der Kampf beendet sein soll und man will, dass der Gegner loslässt, schlägt der Mann Jakob auf die Hüfte, die sich daraufhin verrenkt. Und dann fordert der Mann von Jakob, ihn loszulassen, weil es hell wird. Erkannt werden wollte er nicht. Er wollte nicht identifiziert werden. Und Jakob, der Fersenhalter, lässt ihn nicht los. Von Anfang an hat er sich festgeklammert. Jakob hat ja auch nichts mehr. Hier in der Nacht war das Einzige, was er noch hatte, sein Leben. Die Familie und sein Besitz waren nicht in greifbarer Nähe. Einen Platz in der Gesellschaft hatte er gerade auch nicht. Und seine Gesundheit war mit dem Schlag auf die Hüfte angegriffen. Was ihm blieb, war sein Leben und dieser Mann, den er nicht kannte. Doch er hatte etwas von der Kraft dieses Mannes erfahren und von dieser wollte er was haben. Ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Es sei denn, du gibst mir etwas von deiner Kraft. Du beschützt mich, du lässt mich wachsen und leben. Und das verbindet sich doch mit Segen. Segen wird als helfende, schützende, stärkende Begleitung des Lebenswegs gesehen. Ein Mitgehen und Gutes über den anderen sagen. Jakob lässt den Mann nur unter der Bedingung los, dass er mitgeht, ihm zur Seite steht, ihm den Rücken stärkt, Gutes über ihn sagt. Der Mann sollte ihn begleiten, wenn er seinen Bruder begegnet, ihn schützen, denn Jakob erkannte die Kraft dieses Mannes. Der Moment des Loslassens bedeutet Vertrauen. Denn ob der Mann sich wirklich zu dem stellt, liegt nicht in Jakobs Hand und zeigt sich erst im Losgehen. Die Antwort des Mannes verwundert. Statt zu segnen, Jakob sein Mitgehen zuzusagen, fragt er ihn nach seinem Namen. Mitten in dieser schwierigen Situation soll sich Jakob zu erkennen geben. Der Name ist doch das Persönlichste, was ein Mensch hat. Er macht seine Identität aus und mit dem eigenen Namen verbindet sich eine Geschichte. Werdende Eltern wissen das. Wie schwierig es ist, den richtigen Namen auszuwählen. Einige Eltern entscheiden sich deshalb erst endgültig im Kreissaal und manchmal braucht es noch Stunden oder gar Tage. Entsprechend dem Aussehen des Kindes, später werden Koseformen benannt, Spitznamen erdacht oder in der Grundschule Reime auf den Namen gemacht. Und das kann nicht nur angenehm sein, was andere über einen sagen. Manche Namensverhunzungen verletzen und hängen Menschen bis ins Erwachsenealter an. Wenn Hans gehänselt wird oder das Mädchen aufgrund seiner Figur Bombe genannt wird, dann kratzt das schon ganz schön am persönlichen Wert und hinterlässt Spuren. Wie jemand genannt wird, sagt ja auch etwas über die Beziehung aus. Es ist ein Unterschied, ob ich über meinen Schatz spreche oder denke, der Trottel. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Geschichte und die Beziehung, in denen ein Mensch lebt. Menschen werden bei ihrem Namen genannt und nennen andere bei ihrem Namen. Und der Mensch wird angesprochen und kann sprechen, das macht sein Menschsein aus. Der Mensch kann Gutes über den anderen sagen, ihn segnen oder ihn niedermachen und ihn in die Flucht schlagen. Das hatte Esau ja geschafft. Mit den Worten, der Betrüger, ich bringe ihn um, war Jakob dem Lebensraum genommen und er musste sich zurückziehen. Die Worte Esaus hatten Macht, sodass Jakob jetzt Angst vor der Begegnung hatte. Sein Bruder hatte mit seinem Namen ein Urteil über ihn gesprochen. Als Betrüger hatte er ihn betitelt. Und war er das nicht auch? Der Mensch erkennt sich durch sein Gegenüber, aus der Beziehung, in der er lebt, aus der Begegnung. Es ist doch wichtig, was andere über uns sagen. Und das, was gerade die über uns sagen, die uns nahestehen, das geht uns besonders nah. Vor dem Wiedersehen mit seinem Bruder begegnet Jakob nun diesem Mann, von dem er am Anfang nicht weiß, wer er ist. Das Gespräch mit diesem Mann beginnt und Jakob soll sich zu erkennen geben, sich mit seinem Namen, seiner Geschichte stellen. In diesem einen Wort, Jakob, ist alles enthalten. Den Namen hatten ihm seine Eltern gegeben, damit sein Verhalten bei der Geburt benannt. Jakob, so hatten ihn seinen Bruder genannt und damit verurteilt und bewertet. Und was sagt der Mann? Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und dann schließt sich die Begründung an, in der sich der Mann selbst zu erkennen gibt. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Und Jakob bekommt eine neue Identität. Gott sagt Gutes über Jakob und setzt Jakob mit dem neuen Namen in eine Beziehung zu ihm. Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott gekämpft. Du hast dich mit Gott auseinandergesetzt und hast standgehalten, auch in einer schwierigen Situation. Die Namensgebung erinnert hier fast an eine Ritterehrung. Er bekommt einen Ehrennamen. Durch den neuen Namen wird Jakob eine Würde verliehen. Aus der Beziehung zu Gott soll und kann er leben. Er ist nicht mehr den Beurteilungen anderer ausgesetzt und muss nicht mehr um sein Ansehen kämpfen, muss nichts mehr leisten. Gott gibt Jakob einen Namen, ein Ansehen. Durch seine Ansprache, seine Benennung bekommt er eine unantastbare Würde. Gott hat Jakob in eine Beziehung zu ihm gestellt. Gott hat Jakob einen neuen Namen gegeben und Gutes über ihn gesagt. Und aus der Begegnung mit Gott kann er gestärkt weiterziehen. Wisst ihr, ich denke da an diese Situation, wo Fremde uns mitten im Eiscafé gesegnet haben, uns das Wort Gottes zugesprochen haben. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Zurück zu Jakob. Zurück fragte Jakob den Mann nach seinem Namen. So ganz hat er ihn noch nicht verstanden, mit wem er redet, aber er wollte ihn benennen können. Und denn was man benennen kann, das kann man ja auch gebrauchen und auch manipulieren, einsetzen für die eigenen Zwecke. Aber dem entzieht sich Gott. Er lässt sich nicht einsetzen und gebrauchen, nicht funktionalisieren, nicht missbrauchen, aber er segnet. Und diesen Segen kann Jakob nur annehmen, mit leeren Händen empfangen als Geschenk. Segen lässt sich nicht für die eigenen Zwecke einsetzen. Wie sich der Segen vollzieht, bleibt ein Geheimnis und zeigt sich im Losgehen. Der Dialog am Jabbok gleicht einem Gebet. Deshalb halte ich sie auch heute in diesem Gebetsgottesdienst. Gebet ist immer beides, Selbstbegegnung und Gottesbegegnung, Hören und Reden. Im Gespräch mit Gott, egal mit welchen Worten, Gesten oder Zeichen, begegnet der Mensch sich selbst und seinem Schöpfer. Im Gebet spricht Gott den Menschen an, begegnet ihm als Gegenüber und begründet darin seinen Wert. Im Gebet kann der Mensch sich loslassen und die Meinung, die andere vor ihm haben. Weil Gott dich beim Namen nennt, dich ansieht und anspricht, bist du wertvoll und hast einen Platz, um den du nicht kämpfen musst. Daran gilt es festzuhalten. Gott begegnet Jakob als Feind und wider seinen Vorstellungen. Gott bleibt verborgen und entzieht sich der Funktionalität. Gott entzieht sich der Handhabung des Menschen und stellt sich doch dem Menschen zur Seite. Und am Ende steht der Segen. Gott gibt etwas von sich weiter an Jakob und will mitgehen, auch in schwierigste Situationen hinein. Vor Jakob liegt die Begegnung mit seinem Bruder Esau, die ihm Angst gemacht hat. Eine schwierige Situation für Jakob. Mit allen möglichen Geschenken hat Jakob versucht, die Gunst Esaus zu bekommen, ihn gnädig zu stimmen. Mit allen möglichen Strategien hat Jakob versucht, seine Familie, sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Aus Angst und Unruhe wurde er immer aktiver. Denn der Kampf, in dem er sich selbst und Gott begegnet ist und in einer schwierigen Lage an Gott festgehalten hat, der Kampf, in dem er seine Geschichte, sein Wesen offenbarte und neu empfangen hat, einen neuen Namen, damit seinen Wert und den Segen Gottes, die Zusage, dass er mitgeht und ihn stärkt für die Wegstrecke, die vor ihm liegt. Und mit dem Segen kehrt Ruhe ein. So paradox das klingt, der Kampf hat ihn gestärkt. Jakob kann aufhören zu kämpfen und mit dem Segen weitergehen, seinem Bruder entgegengehen. Und aus der Begegnung mit Gott und aus dem Gespräch mit ihm kann er seinen Weg gehen und auch seinem Nächsten begegnen. Jakob verlässt den Platz, wo er Gott begegnet ist, und gibt in den Namen Phnuel, Angesicht Gottes. Hier ist ihm Gott begegnet. Hier hat ihn Gott gesehen. Hier hat er in schwierigen Zeiten an Gott festgehalten und anders als an anderen Orten, an denen Jakob in der Vergangenheit Gott begegnete, errichtete er hier keinen Steinaltar, stellte keine äußeren Zeichen auf. In und an ihm war etwas geschehen. Er verlässt als Gezeichneter den Ort verändert, als Gesegneter und Hinkender verletzt und gestärkt zugleich. Aber mit dem Segen Gottes kann er auf die Anforderung seines Lebens zugehen. Mit Gottes Zusage kann er seinem Bruder begegnen und die Angst vor der Begegnung lassen. Als Gesegneter kann er das Streben nach Ansehen und Ruhm, den Wettstreit um den ersten Platz loslassen und gelassen die nächste Wegstrecke gehen, wenn auch hinkend. Als Gesegneter kann er Ruhe finden in einer schwierigen Zeit und kann darauf trauen, dass Gott mitgeht. Liebe Shalom-Gemeinde, durch Gottes Segen können wir loslassen und gelassen unseren Weg gehen. Der segnende Gott stärkt uns den Rücken für die Begegnung und die Erfahrung, die vor uns liegen, wie steinig und schwierig, wie ungewohnt und fremd die Wegstrecken auch sein mag. Der segnete Gott sieht uns und geht mit. Und darum lade ich dich als Teil dieser Gemeinde ein, wie Jakob im Gespräch mit Gott, um den Segen zu ringen und zu vertrauen, dass Gott handelt und mitgeht. Ich lade dich ein, im Gespräch mit Gott darum zu bitten und zu flehen, dass Gott den Rücken stärkt für die Situation und Begegnung, die vor dir liegen. Zurück ins Eiscafé. Sie haben gebetet, Menschen zu treffen, mit denen sie über Jesus reden können, und haben erwartet, dass sie Menschen treffen. Wir sind in den Wald gegangen, um Gott zu loben. weil wir unsere Aufgabe darin sehen, zu loben und zu beten. Und wir haben ausgetauscht über unsere Erfahrungen und haben im Eiscafé darum gebetet, dass in Schönebeck ein Ort entsteht, wo gebetet und Gott die Ehre gegeben wird. Und hier ist ein Ort. Möge er sich entfalten und als Segen das Lob Gottes in die Welt hineingetragen werden von hier in alle Welt. Amen.